Wir sind ganz klar Lederspezialisten. Wir stehen hinter dem Rohstoff Leder. Am Ende des Tages ist es ja ein vielschichtiges Thema. Ich verstehe das. Ich bin jetzt auch keiner, der für, keine Ahnung, 1,99 10-Minuten-Steaks kauft. Im Leben nicht. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, kein Tier ist gestorben wegen der Lederproduktion. Leder ist ein Abfallprodukt der Fleischindustrie. Und solange Fleisch gegessen wird, wird es Leder geben. Und ich glaube, die Alternative, das zu verbrennen oder wegzuwerfen, würde dem Tier auch nicht gerecht werden. Dazu muss man natürlich auch sagen, das ist ein Qualitätsversprechen, was wir tun. Wir geben zum Beispiel einen lebenslangen Reparaturservice. Das heißt, wenn du heute ein Produkt bei uns kaufst, selbst 40, 50 Jahre später kannst du das bei uns einsenden und wir reparieren das. Ich glaube nicht, dass du das mit Kunststoff kannst.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen. Mein Name ist Christoph Bursek und du hörst deinen Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Heute geht es um ein Thema. Als ich das zum ersten Mal auf dem Tisch hatte, dachte ich erst so, ah, das ist ja ganz schön, das ist irgendwie Leder und 137 Jahre altes Unternehmen und so weiter. Wie spinnt man da den Bogen zur Digitalisierung? Aber ich glaube, gerade genau deshalb ist das ein wahnsinnig spannendes Thema, denn Braun Büffel hat sich einen CDO hingesetzt, den Arthur Wagner, und er bewegt ganz viel bei der Ledermanufaktur. Und ich möchte jetzt von Arthur wissen, was sie da alles so machen, welche Herausforderungen man hat, wenn man ein so altes Traditionsunternehmen ist und digitaler, moderner, frischer werden möchte. Und natürlich, finde ich, ist Leder auch ein Thema, die gibt es ja grundsätzlich so, Thema Zeitgeist, immer wieder Fragen, will man Leder haben, will man kein Leder haben? Und das sind, glaube ich, alles Fragen, auf die hat Arthur eine Antwort. Und bin sehr, sehr gespannt, freue mich sehr aufs Gespräch, habe eben schon ein, zwei Minuten mit ihm drüber gesprochen und das klang wahnsinnig spannend, was bei Braun Büffel gerade passiert. Arthur, herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist.
Ja, servus, danke, dass ich hier sein darf, ich freue mich.
Sag mal, ich glaube, Braun Büffel ist 130, 137 Jahre alt, braucht eine so alte Ledermanufaktur überhaupt ein Chief Digital Officer?
Naja, ich glaube, die Frage ist, was passiert, wenn du dich nicht digitalisierst? Ja, das ist, glaube ich, so eine Grundsatzfrage, denn wenn du 137 Jahre am Markt bist, dann hast du natürlich eine Heritage, du hast eine Historie, du hast einen Kundenkreis und du verstehst aber auch, wohin bewegen wir uns gesamtwirtschaftlich. Und müssen wir ja ehrlich sein, Direktkundengeschäft ist heute aktueller denn je, ist wichtig. Ich glaube, jeder, der es noch nicht macht, verpasst vielleicht auch die letzte Chance des Überlebens in den nächsten 5 Jahren. Und mit wem machst du das? Natürlich kannst du sagen, hey, ich habe eine IT, das halte ich aber für falsch, eine IT sollte was anderes tun. Und Braun Büffel hat das relativ früh verstanden, hat gesagt, nein, wir wollen das in Hände von Experten geben. Ich mache das jetzt seit 20 Jahren, ich bin seit 20 Jahren im E-Commerce, ich habe nie was anderes gemacht in meinem Leben. Und habe die große Ehre, ja, tatsächlich die Position bekleiden zu dürfen. Und ich glaube, darauf werden wir heute wahrscheinlich noch zu sprechen kommen, der Erfolg gibt uns recht, dass der Weg, den wir eingeschlagen haben, der richtige ist.
Du bist jetzt 36 Jahre alt oder 37 Jahre alt, eins von beiden, glaube ich, und hast im kurzen Vorgespräch hast erzählt, du siehst dich schon fast nicht mehr als Digital Native. Das hat mir mit 46 ein kleines bisschen das Messer noch tiefer in meine Midlife-Crisis gebohrt. Aber was hat dich persönlich gereizt, jetzt aus dem E-Commerce ins Traditions-E-Commerce zu gehen? Also viele Tech-Talente zieht es ja dann eher in Startups oder in große Konzerne. Warum Braun Büffel?
Tatsächlich hat es ein bisschen eine Vorgeschichte, muss man fairerweise dazu sagen, denn ich habe sehr viele Jahre auf Dienstleisterseite gearbeitet, sowohl in der Beratung als auch im Softwarebereich. Und Braun Büffel war tatsächlich über 2 Jahre lang mein Kunde. Das heißt, in meiner letzten Position habe ich eine Beratungsabteilung geleitet bei einer großen führenden Agentur in Deutschland. Und ja, Braun Büffel wurde mein Kunde, war eigentlich für die Agentur ein vergleichsweise kleiner Kunde, aber ich habe mich tierisch darin verliebt. Ne? Also das heißt, ich kam damals als Interim Head of E-Commerce dazu, ich durfte ein Team aufbauen als Externer, ich habe irgendwie dazu beraten, wie müssen wir uns technologisch aufstellen. Ja, und nach 2 Jahren, das Projekt hat gut funktioniert, wir waren erfolgreich. Und was soll ich dir sagen, wenn du lang genug auf der Dienstleisterseite bist und 35 Projekte zeitgleich irgendwie managst und natürlich kommst du überall rein, natürlich siehst du die schönen Facetten, aber mal so dieses eine Baby wirklich 360 Grad bis in die Tiefe mitzubetreuen, wenn sich so eine Chance bietet, musst du das machen. Und ich habe mich dafür entschieden, ich hatte Gott sei Dank den Rückhalt auch der Familie, denn für uns hat es auch bedeutet, mit 6 Personen ein paar hundert Kilometer umzuziehen. Und ja, ich bereue es keinen Tag, ich freue mich sehr und ganz ehrlich, jeder braucht seinen Weg. Für mich würde das Thema Konzern nie wieder in Frage kommen. Ich habe bei einem Konzern gelernt, das heißt, ich habe bei der BASF meine Ausbildung gemacht und für mich war klar, nach 3 Jahren Ausbildung, never ever in einem Konzern und ich bin auch nie wieder in einen Konzern rein und ich glaube, ich kann heute mit Blut unterschreiben, dass ich es auch niemals tun werde.
Das mit Blut unterschreiben ist auf jeden Fall eine Aussage, nochmal eine Bekräftigung. Ich bin jetzt hängen geblieben, als du sagtest, ihr seid mit 6 Personen umgezogen. Hast du eine Frau und 4 Kinder oder hast du irgendwie deine Eltern mit eingepackt oder hast du 4 Frauen und 2 Kinder? Wie ist das aufgeteilt?
Danke, eine Frau reicht mir tatsächlich. Nein, ich habe eine Frau und 2 Kinder und meine Eltern sind tatsächlich mitgezogen.
Das ist ja cool.
Das sind Rentner und wir haben ein sehr enges Verhältnis. Wir haben schon sehr nah beieinander gewohnt, in der alten Ortschaft. Und als meine Frau und ich dann gekommen sind, gesagt haben, du, wir ziehen jetzt ein paar hundert Kilometer um, hat mein wunderbarer Vater mit seinen 73 Jahren gesagt, was soll ich dann hier? Ja, ich will bei den Enkel sein, ich will bei euch sein, wir ziehen mit und so kam eins zum anderen und heute sind wir dann irgendwie zu 6. Kirn.
Das finde ich extrem cool und extrem gut und ich bin auch mal mag unheimlich gerne irgendwie auch wissenschaftliches Zeug lesen, also ich bin kein Wissenschaftler, aber verstehe auch vieles nicht, aber ich glaube auch so ein Setup, wo die Großeltern viel mithelfen, ich weiß nicht, ob sie viel mithelfen, aber auf jeden Fall verfügbar sind und präsent sind, ist, glaube ich, für alle 3 Generationen wahnsinnig gut. Ne? Die älteste Generation fühlt sich wertvoll, ihr habt vielleicht mal eine Stunde weniger Arbeit und die Kinder haben irgendwie ganz viele unterschiedliche Personen, mit denen sie lernen, wie so das Leben funktioniert. Also total starke Sache.
Ja, ganz genau. Wir freuen uns auch.
Ja, wir haben jetzt, ich glaube, du sitzt in deinem Streaming-Zimmer zu Hause, du bist ab und zu bei Twitch online, ja, dieser Gaming-Streaming-Plattform und jetzt tun wir mal einfach so, als wärst du jetzt irgendwie ein paar Monate bei Braun Büffel und wir wären jetzt irgendwie, würdest streamen und ich würde irgendwie bei dir im Discord sein und mit dir quatschen oder sowas und würde fragen so, ey Arthur, was sind denn jetzt was sind denn so die größten Unterschiede zwischen der Agenturseite und jetzt beim Kunden zu sitzen? Was ist denn cool und was ist denn total weird?
Wow, gute Frage. Tatsächlich, ich glaube, einer der größten Unterschiede, die jetzt meine Position betreffen oder das, was ich alltäglich sehe, ist einfach die Tiefe. Ja, wenn du natürlich irgendwo auf der Beraterseite bist oder bei einem Technologieunternehmen bist, dann hast du bis zu einem gewissen Grad Einfluss. Ja, du kannst natürlich beraten und am Ende übergibst du dann irgendwie den Staffelstab an das Team dort und sagst, wir sehen uns in 4 Wochen wieder. Wenn du natürlich selbst in der Position bist, dann bist du halt jeden Tag da. Ja, du musst jeden Tag da sein und plötzlich hast du auch ganz, ganz, ganz viele Themen, die du vorher nicht hattest. Also das ist spannend auf der einen Seite, natürlich auch herausfordernd auf der anderen Seite, denn klar, man muss halt fairerweise dazu sagen, in unserem dedizierten Fall reden wir ja nicht nur von, wir digitalisieren uns mal, sondern wir transformieren uns. Unser ganzes Geschäftsmodell wird transformiert und das hat weit mehr Einfluss als nur das Thema E-Com. Ja, das heißt, ich bin nicht nur für das Thema E-Commerce bei uns verantwortlich, ich betreue auch das Thema Logistik, ich betreue das Thema Account Management und Service und klar, da siehst du jeden Tag in allen Details, welchen Einfluss deine Arbeit hat. Plötzlich rufen mehr Leute an. Plötzlich hast du Chats. Das gab es vorher ja gar nicht. Warum sollte jemand mit uns chatten? Ja, und natürlich musst du mit all diesen Sachen dich irgendwo auseinandersetzen, um eine geile Experience, sowohl extern, aber auch intern hinzubekommen. Und da gehört viel Psychologie dazu, da gehört viel Abholen dazu, viel Planung, viele Gespräche und natürlich auch ein gewisses Know-how. Und ich glaube, das ist mit Abstand der größte Unterschied. Und der ist cool, und manchmal aber auch weird. Also es ist ein bisschen beides. Ja? Man kann ja nicht nur eine Seite der Medaille haben.
Ich glaube, euer Motto ist bewährtes Bewahren und neues Wagen. Vielleicht kannst du uns noch mal ein kleines bisschen über Braun Büffel erzählen. Was sind so typische Produkte? Woher kennt man euch? Wie viel Prozent waren früher diese und jene Kategorien? Wie ist das heute? Und wo wollt ihr so ein kleines bisschen hin?
Uns gibt's jetzt, wie du richtig gesagt hast, seit 137 Jahren. Jetzt diesen Juli tatsächlich, Ende Juli, feiern wir 138-Jähriges. Und wir kommen ganz klassisch eigentlich aus der Geldbörse. Ja, also immer wieder, wenn ich mit Leuten rede und du redest darüber, für welche Firma du arbeitest und ich sage, ja, ich arbeite für Braun Büffel, höre ich häufig den Satz, oh, mein Vater hat eine Geldbörse von euch. Das ist so der Klassiker. Und man muss fairerweise dazu ja auch sagen, jetzt sind wir Deutschen ja verliebt in unser Bargeld. Es gibt aber heute schon Länder, in denen spielt das fast keine Rolle mehr und fairerweise gesprochen, Bargeld wird sein Ende haben, früher oder später und wahrscheinlich nicht viel später, ja, sondern eher früher. Und das ist natürlich dieses klassische Produkt, die Herrengeldbörse, eigentlich irgendwann von ganz alleine obsolet und findet ihr End of Life. Daher investieren wir jetzt schon seit einiger Zeit deutlich mehr in das Thema andere Produkte. Das sind vor allem Ledertaschen für die Damen. Das sind aber auch Home and Living Accessories. Das ist sehr viel Industriefertigung. Das ist eine relativ breite Palette. Und wir müssen das tun. Wir tun das, glaube ich, auch gut. Und wo kommen wir her? Produktseitig genau davon, fairerweise aber auch vom Geschäftsmodell. Wir haben 130 Jahre von diesen 137 Jahren lang nur den Fachhandel bedient. Wir haben nie Endkundengeschäft gemacht. Das heißt, wir haben an große Kaufhäuser geliefert, wir haben an kleine Filialisten geliefert, an Lederwarengeschäfte geliefert. Und natürlich hat das auch als Kundenbase dich ein bisschen getrieben, sowohl in der Produktentwicklung als auch in der Strategie und auch im Marketing. Und ja, seit 2020 kann man sagen, machen wir eigentlich D2C-Geschäft. Wir haben 2018 angefangen, aber da wäre ich vorsichtig mit der Bezeichnung, weil das waren halt die ersten Schritte, überhaupt was zu tun. Ja, und 2020 kam genau das, was viele andere auch irgendwo getroffen hat, das Thema Corona. Wir haben Gott sei Dank früher angefangen und wir sind live gegangen mit unserem ersten richtigen Webshop praktisch eine Woche in den ersten Lockdown hinein. Und heute können wir sagen, es hat uns gerettet, weil hätten wir den nicht gehabt, wäre das eine harte Nummer geworden, ja. Und da hat man, glaube ich, das erste Mal verstanden, ja, da gibt's einen Kanal, den können wir bedienen, da passen wir als Brand rein, da passt unser Produkt rein. Warum tun wir es nicht richtig? Und genau das tun wir seitdem. Ja, und heute sind wir bei einem relativ anschaulichen Anteil an D2C-Umsatz im Vergleich zum B2B-Umsatz.
Kannst du uns was über euren Jahresumsatz, Anzahl Mitarbeitenden und vielleicht, eben hast du schon gesagt, wie groß ist der D2C-Anteil ungefähr?
Ja, wir sind bei gut über einem Drittel, Tendenz radikal steigend. Also wir steigen mit jedem Jahr in diesem Anteil. Aktuell sind wir, glaube ich, jetzt für das letzte Jahr bei 35-36%. Und ich denke, so das nächste Meilensteinchen mit 50-50 werden wir in den nächsten 12 Monaten erreichen, ja.
Sprecht ihr über Umsatz und Anzahl Mitarbeiter?
Anzahl Mitarbeiter kann ich dir sagen, wir sind knapp unter 50, ziemlich genau 49. Umsatz würde ich jetzt vielleicht nicht die Zahl genau nennen, aber wir bewegen uns im achtstelligen Bereich.
Okay, ja, ich hätte jetzt auch gesagt, wahrscheinlich irgendwas so zwischen 15 und 22 Millionen oder sowas. I don't know. Okay, vielen Dank. Ich habe mir eure Produkte angeguckt und bin viel online unterwegs und habe das Gefühl, ja, Leder, das, was sozusagen woher kommt, steht auch heute oft in Kritik. Also wenn man irgendwie sagt, früher hatten wir vielleicht irgendwie, mein Vater hat ein Portemonnaie von euch. Und wenn wir jetzt irgendwie sagen, die jungen Menschen sollen auch Produkte von euch haben, da gibt es ja viele, die sagen, ich möchte irgendwie aufs Tierwohl achten, ich möchte dies nicht, ich möchte das nicht. Zieh mir zwar am Wochenende gerne einen Grillsteak rein, aber meine Lederbörse soll nicht aus Leder sein oder sowas. Wie nehmt ihr das auf? Wie reagiert ihr darauf? Oder was habt ihr dazu für Gedanken? Mhm. Ist das überhaupt ein Thema?
Klar, natürlich ist es ein Thema, einfach weil der Markt das Thema vor sich hertreibt, muss man ja fairerweise sagen. Und das ist auch vollkommen okay. Wir sind ganz klar Lederspezialisten. Wir werden nicht anfangen, was anderes zu tun. Wir stehen hinter dem Rohstoff Leder und wir stehen da auch, glaube ich, richtig dahinter. Denn am Ende des Tages ist es ja ein vielschichtiges Thema. Ja, und ich verstehe das. Ich bin jetzt auch keiner, der für, keine Ahnung, 1,99 10-Minuten-Steaks kauft. Im Leben nicht. Ja, ich habe selbst Tiere. Ich habe da, glaube ich, ein relativ gutes Gefühl. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, und ich glaube, das ist häufig ein ganz falsches Bild, was da draußen herrscht, wenn man sich mit dem Thema nicht auseinandersetzt. Kein Tier, kein Leder, was wir verarbeiten, und wir verarbeiten viele Leder, ist gestorben wegen der Lederproduktion. Und das muss man mal ganz hart sagen. Leder ist ein Abfallprodukt der Fleischindustrie. Ja, und solange Fleisch gegessen wird, wird es Leder geben. Und ich glaube, die Alternative, das zu verbrennen oder wegzuwerfen, würde dem Tier auch nicht gerecht werden. Dazu muss man natürlich auch sagen, das ist ein Qualitätsversprechen, was wir tun, das kann man bei uns auch lesen. Wir geben zum Beispiel einen lebenslangen Reparaturservice. Das heißt, wenn du heute ein Produkt bei uns kaufst, selbst 40, 50 Jahre später kannst du das bei uns einsenden und wir reparieren das. Ich glaube nicht, dass du das mit Kunststoff kannst. Ja? Und Leder ist ein nachhaltiger Rohstoff. Leder ist extrem belastbar. Kann dir ein Leben lang halten, kann über Generationen halten. Und ich finde, das ist ja die Gegendiskussion, die man führen muss, so sehr ich dieses Thema verstehe. Aber wenn die Alternative ist, ich kaufe Kunststoff, der auch nicht toll hergestellt wird, der vielleicht 2 Jahre später in den Weltmeeren landet, dann brauche ich nicht über Nachhaltigkeit reden und mit dem Finger zeigen. Und das ist die Diskussion, die wir sehr gerne führen, denn wir tun unseren Teil, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, glaube ich, sind wir einer der Führenden in Deutschland in dieser Industrie. Das bedeutet, wir wissen genau, mit welchen Gerbereien arbeiten wir zusammen. Wir achten auf den Gerbprozess. Unsere Gerbereien sind zum Teil so präzise in dem, was sie da tun, dass du sogar das Wasser, mit dem gegerbt wird, trinken kannst. Ne? Also sei das irgendwie eine vegetabile Gerbung. Darauf achten wir. Wir achten auf Transportprozesse. Wir achten darauf, woher kommen die Tiere. Wir sind jetzt kurz davor, eine Lösung praktisch auch auf dem Webshop zu haben, wo du genau gucken kannst, wo stand die Kuh, ja, und wo kommt die her. So, das ist für uns wichtig. Wir bespielen das Thema massiv aus eigener Überzeugung. Und ich glaube, trotzdem müssen wir in dieser Diskussion auch anführen, über welche Alternativen reden wir und wie lange hält das Ganze und was bedeutet das? Und dann, ja, ich stehe dahinter und das sage ich auch ganz offen. Für mich ist Leder ein sehr nachhaltiger Rohstoff und den wird es noch viele, viele, viele Jahre geben, weil es eine Fleischindustrie gibt. So, wir stehen dazu und tun das auch.
Spannend. Ich habe im Bekanntenkreis viele Menschen, die leben vegan, vegetarisch, haben aber dann irgendwie ein paar Katzen zu Hause. Und ich glaube, was viele auch nicht wissen, von den ganzen Milliarden Tieren, die in Deutschland geschlachtet werden, 20% geht drauf für Haustiernahrung. Also tatsächlich, ja. Es sterben hunderte Millionen Tiere, die es in Deutschland, für die lieben Katzen. Und ich glaube, eine Katze ist 15, 16, 20 Kilo Fleisch im Jahr, ein Hund irgendwie das Vielfache davon. Ja. Das ist teilweise bei vielen Leuten natürlich auch interessant, wenn sie wirklich mal dahin gucken würden, an welchen Stellen sie vielleicht irgendwie für Tierhaltung irgendwie sehr empfänglich sind und an welchen Stellen nicht. Und da finde ich das tatsächlich sehr interessant, das Argument zu sagen, die Tiere sterben nicht fürs Leder, sondern weil sie von Menschen oder Haustieren oder sowas gefressen werden und das dann weiter zu verwenden, hat irgendwie einen guten Beigeschmack. Das finde ich interessant, das wusste ich nicht. Also ich dachte tatsächlich, Fleischproduktion und Lederproduktion sind oft voneinander getrennt oder sowas. Das ist interessant zu hören.
Tatsächlich überhaupt nicht. Und das ist auch eine Diskussion, die ich regelmäßig führe. Ja, auch wir haben ja irgendwie mal Diskussionen geführt mit einer PETA oder mit einem Greenpeace. Und ich mag diesen Austausch. Ich halte ihn auch für wichtig, weil es ist educational für den Endverbraucher. Und der Endverbraucher sollte wissen, was er eigentlich tut. Und da kann ich auch nur darauf plädieren, bevor man irgendwie schimpft, setzt euch mit Themen auseinander, denn dann kriegt man vielleicht eine andere Meinung dazu. Und ich glaube, es ist uns allen nicht neu, ne? Also schau dir einfach an, wie viel Müll in den Weltmeeren steckt, wie viel davon ist Kunststoff. Und ich garantiere dir, ein großer Teil davon sind nicht nur Strohhalme, das sind halt auch Kunststoffprodukte, die wir tragen als Accessories. Und ja, auch das passiert, weil wenn deine Kunststofftasche nach 2 Jahren ein Loch hat, ja, was machst du denn damit? Du kannst die nicht reparieren, du schmeißt sie weg. Was passiert damit? Ja, und ich glaube, das ist durchaus ein legitimer Punkt, über den man diskutieren soll. Und ja, der Arthur steht nirgendwo auf der Wiese und erschießt eine Kuh, um eine Tasche zu machen, sondern wir gucken, dass genau dieses Abfallprodukt sinnvoll verwendet wird, nachhaltig verwendet wird und Mehrwert schafft.
Früher vielleicht, könnte ich mir vorstellen, gab es nur eine Handvoll Wettbewerbsprodukte, die irgendwie verfügbar waren. Heute, auch durch das Internet, gibt es unendlich viele Wettbewerber zu den Produkten, die ihr so baut. Was wäre jetzt ein USP oder wo du sagst, das sind einfach Dinge, die kann der Wettbewerb so nicht leisten. Also was würdest du gerne, falls mal ein neuer Kunde oder jemand, der interessiert ist an euren Produkten oder den Kategorien, die ihr bedient, was wären so beispielhaft Dinge, die du denen gerne sagen würdest, damit sie verstehen, warum Braunbüffel da hervorsticht oder vielleicht auch nicht so vergleichbar ist, wie man denkt?
Ich glaube, es ist halt durchaus wichtig, sich einfach zu fragen, was für ein Produkt suche ich. Denn klar, natürlich kannst du eine Geldbörse auf Temu für 2,99 haben. Ja, keine Frage. Und wenn das der Anspruch ist, cool, dann kann ich mich damit nicht vergleichen und dann ist auch egal, welchen USP ich nenne. Was wir versuchen zu tun ist, wir sind am Ende eine Manufaktur. Ja, wir sind ein kleines Familienunternehmen, immer noch Inhaber geführt in 4. Generation. Dieses Garantieversprechen des lebenslangen Reparaturservice habe ich vorhin schon gesagt. Hey, wir sind der letzte Betrieb in Deutschland, der ausbildet, der Feintischen ausbildet. Wir sind der letzte, oder einer der letzten, wenn nicht sogar der letzte, der in Deutschland herstellt. Und ich finde, das sind durchaus Aspekte, wenn wir wieder über das Thema Nachhaltigkeit reden wollen und was unterstützt du und was machst du. Wir tun das. Und natürlich hat dann so ein Produkt seinen Preis. Also unsere günstigste Börse liegt halt irgendwie roundabout 70 bis 80 Euro. So, das ist irgendwo so die Grundmarschrichtung, die wir da haben. Und klar, nicht jeder ist bereit, das zu investieren. Nicht jeder ist bereit, auch 400 Euro für eine Geldbörse auszugeben. Wir produzieren aber genau in diesem Segment. Und was wir halt sehen, ist, dass wir auch immer mehr junge Menschen dazu bekommen, genau aus diesem Aspekt zu kaufen. Wir hatten so viele Jahre in diesem Land irgendwie diese Geiz-ist-geil-Mentalität und ja, sparen. Und ich glaube, wir bemerken gerade so einen Switch in dem Mindset der Leute, dass die sagen, nein, ich möchte Qualität. Ich möchte etwas, was mich ein Leben begleitet. Und deswegen sprechen wir auch gerne von Lebensbegleitern über Generationen hinweg im besten Fall. Und ja, wenn du halt sowas suchst, sorry, dann kriegst du das halt realistisch nicht für 2,99, 4,99 oder 9,99 irgendwo im Netz. Und ich glaube, das haben inzwischen auch die Letzten verstanden. Und da ist immer dann die Frage, was suchst du, was möchtest du, was für Unternehmen willst du auch unterstützen? Weil am Ende, ja, ich habe keine Kinderarbeit in China, ja, sondern ich habe irgendwie meine Sabine und mein Manfred und mein Udo, die seit 40 Jahren dieses Handwerk in Rheinland-Pfalz ausüben. Das sind die Leute, die am Ende hinter dem Produkt stehen. Und ich glaube, das ist durchaus ein Aspekt, den man irgendwo im Hinterkopf haben kann.
Als der Shop live gegangen ist, dann ist ja leider nicht so, dass automatisch Leute sagen, toll, da ist ein Shop live, da können wir uns einkaufen, sondern ihr musstet dafür sorgen, dass einigermaßen qualifizierter Traffic drauf kam. Was sind Kanäle, die ihr seit dem Shop-Launch erfolgreich ausgebaut habt? Und wie unterscheiden sich die Kanäle? Also merkt ihr, dass ihr unterschiedliche Produktversprechen oder unterschiedliche Creatives oder unterschiedliche Slogans pro Kanal machen müsst? Was kannst du dazu sagen?
Ja klar, also ich lebe in der Überzeugung, dass für jede einzelne Person die eine richtige Werbung auf der Welt existiert und wir versuchen das so gut es geht in unserem Umfang darzulegen. Das heißt, wir sind auf den klassischen Kanälen, klar, brauche jetzt nicht über Google reden oder über Meta reden, das sind wir natürlich auch. Wir machen relativ viel Social, wir machen relativ viel, wenn es um das Thema Bestandskundenbetreuung geht.
Seid ihr bei Google, kauft ihr dann auch so einen Begriff wie Portemonnaie kaufen oder sowas? Oder ist das viel zu weit weg noch, dass sie sagt, ah, das ist viel zu teuer, da kostet eine Conversion viel zu viel?
Nö, also wir sind da schon, wir sind da aber ein bisschen präziser. Ja, also der Fachbegriff Leder ist da schon mit drin, auf jeden Fall. Aber ja klar, also wir haben auch ein entsprechendes Budget, was wir in Ads stecken, auf verschiedenen Kanälen. Das ist jetzt nicht nur Google und auch nicht nur Meta, sondern auch links und rechts ein bisschen mehr. Ich glaube, das wird jetzt aber auch den Rahmen sprengen. Also wir haben da schon ein gutes Team und gute Leute, die sich da Mühe geben und die Ahnung haben von dem, was sie da tun.
Und macht ihr das eher in-house oder habt ihr dafür Agenturen?
Sowohl als auch. Also das heißt, ich habe in-house ein relativ starkes Team dafür. Einzelne Aspekte, die wir heute noch nicht in-house abbilden können, vergeben wir nach extern. Aber wir haben eine schöne Marketingabteilung, wir haben eigene Fotografen, Videografen, Social Media Manager, E-Commerce Manager. Das heißt, es gibt so ein, zwei, drei Sachen, die vergeben wir nach extern, klar. Aber wir versuchen, möglichst viel in-house zu machen. Warum? Weil du das Thema auch ein bisschen leben musst, für mein Verständnis. Ja, also du musst ja eine Begeisterung haben für das Produkt. Und natürlich kannst du als externer Dienstleister schöne Bilder bekommen und schöne Texte schreiben und irgendwie Ahnung haben von deinem Handwerk. Aber mal bei uns durch die Produktion zu laufen und das mal zu riechen und zu sehen, wie viel Handwerk da dahinter steckt, da sind die Leute immer überrascht, weil, sind wir ehrlich, wer beschäftigt sich damit, wie eine Geldbörse oder eine Handtasche hergestellt wird? Am Ende des Tages kein Mensch. Und wenn du das einmal siehst, wie viel Liebe da reingeht, wie viel Handwerk das ist und wie viel Zeit das auch benötigt, dann glaube ich, hast du eine andere Wertschätzung für so ein Produkt. Und daher ist es mir natürlich lieber, wenn wir in-house Sachen abbilden können, weil die Leute einfach mal nach hinten laufen, 30 Meter in die Produktion hinein, fassen das Teil an, verstehen die Funktion, verstehen die Unterschiede im Produkt. Ja, weil da musst du ja auch ein bisschen dahinter stehen. Wir sind keine Luxusmarke, wir sind keine laute Fashion-Brand. Wir sind zeitlos, wir sind vergleichsweise einfach in den meisten Produkten, aber sie sind hochfunktional und durchdacht. Und um das zu verstehen, musst du das Ding meistens einmal anfassen. Und ja, deswegen, wir machen da viel in-house. Und ja, um die erste Frage zu beantworten, natürlich spüren wir einen Unterschied in den Kanälen, gar keine Frage. Was die Zielgruppe angeht, was die verkauften Produkte angeht. Aber für mich ist es dann dieser schöne Blumenstrauß, so ein Bouquet. Du musst am Endeffekt alles machen, um auch wirklich jeden erreichen zu können. Und dann spielt auch Alter gar nicht mehr so eine große Rolle. Wir sind breit in unserem Produktsortiment. Das heißt, wir sind irgendwo bei knapp 1300 SKUs aktuell, die wir aktiv verkaufen. Und da ist natürlich alles dabei. Da ist eine Einstiegsbörse dabei, in einem knalligen Pink oder Lila für eher eine jüngere Generation, bis hin zur Luxusbörse in klassischem Braun für den Herren, bis 400 Euro. Ja, wir haben Taschen, die beginnen bei 199 Euro. Wir haben Taschen, die sind bei 1500 Euro. Und wo sprichst du wen an? Du musst einfach breit in die Kanäle reingehen, um all diese Produkte irgendwo sauber platzieren zu können. Und das versuchen wir. Wir sind da auch für mein Verständnis auf einem guten Weg. Natürlich haben wir deutlich Luft nach oben, aber wir haben ein junges Team, wir haben ein engagiertes Team und der Weg, den wir beschreiten, ist, glaube ich, der richtige.
Ich habe gesehen, dass ihr auch Gaming-Kooperationen macht, zum Beispiel SK Gaming. Was kannst du uns darüber erzählen?
Korrekt. Auch das ist ja irgendwo Teil einer Strategie. Das bedeutet, wir überlegen uns natürlich, wie können wir in andere Sparten, Nischen, Branchen einsteigen. Und wir haben es eingangs erwähnt, ich bin ganz schlimmer Nerd, wirklich Nerd durch und durch. Und SK Gaming sollte jedem deutschen Gamer irgendwo ein Begriff sein. Und man hat sich kennengelernt und natürlich lag es irgendwo nahe zu sagen, hey, ihr habt Profi-Gamer, deren Hardware kostet super viel Geld, die sind super viel unterwegs, weltweit auf Turnieren. Ja, wir können geile Rucksäcke machen. Und so kam eins zum anderen. Und ja, da gibt es eine Kooperation. Der Rucksack wird dieses Jahr auf der Gamescom vorgestellt. Ich bin dann auch vor Ort und bin am SK-Stand und dann zeigen wir den übergebenden Spielern. Das heißt, alle SK-Spieler, die Trainer, die Manager werden ab Ende diesen Jahres mit Braunbüffel SK-Rucksäcken rumlaufen. Und dieser Rucksack ist tatsächlich daraus entstanden. Also wir haben uns wirklich mit den Spielern hingesetzt, haben gesagt, hey, welche Anforderungen habt ihr? So, was für Peripherie tragt ihr mit euch rum? Wie groß sind eure Keyboards? Wie groß sind eure Laptops? Was muss der Rucksack können? Er muss reisefähig sein, er muss wasserdicht sein. Ja, also wir haben all diese Sachen irgendwo zusammengebracht in ein Projekt, in einen Produktentwicklungszyklus und haben einen dedizierten Rucksack daraus hergestellt. Das hat jetzt auch eine Weile gebraucht. Wir sind stolz auf das Ergebnis. Es ist ein Co-Branding, es ist in den CI-Farben von SK Gaming und ja, auf der Gamescom kann man mehr sehen.
Spannend. Was kostet so ein Rucksack?
Ja, du wirst im Endverkauf irgendwo bei 500 Euro liegen.
Mhm. Ja, aber ich habe auch einen Business-Rucksack, der kostet irgendwie auch, ist kein Leder, kostet auch nicht viel weniger und sieht wahrscheinlich auch nicht so schick aus.
Komm vorbei, dann kannst du den sehen.
Das war genau, was ich hören wollte. Also, kann ich sehen. Ach so, ja, okay. Ich dachte, komm vorbei, krieg ich 5 Stück geschenkt oder sowas. Bin da ganz anders gewöhnt als Podcast-Host. Gibt's noch weitere Produkte oder Kollektionen, die so ein bisschen durch die Digitalstrategie beeinflusst wurden? Du hattest eben Farben genannt, die ihr vielleicht vor 5 Jahren auch noch nicht angeboten habt. Gibt's so weitere Dinge, wo du sagst, das ist eigentlich einfach die Folge davon, mehr digital und mehr D2C zu denken?
Ja klar, ich meine, am Ende des Tages ist ja der große Benefit oder der große Vorteil von digitalen Kanälen die direkte Kommunikation mit dem Kunden. Die hast du über den Fachhandel begrenzt. Ja, das heißt, du hast ja immer irgendwo einen Händler, der dazwischen geschaltet ist, der hat seine Meinung, der erzählt über seine Kunden, aber das Spektrum des Händlers ist ja immer ein lokales Spektrum in der Stadt, in der er verkauft. Und digital können wir natürlich Hunderttausende von Stimmen irgendwo aus Europa zusammenvereinen und verstehen, hey, was suchen die Leute, was wollen die, was klicken die, worauf stehen die? Und was wir versuchen, ist, diese Daten ganz bewusst in die Produktentwicklung zu überführen. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist, wir werten immer unsere Suche aus im Webshop und werten vor allem auch die Begriffe aus, die kein Ergebnis bringen. Also was wird bei uns gesucht, wo wir einfach kein Produkt haben? Und wir haben über Jahre hinweg immer und immer wieder den Begriff Handschuhe gehabt. Ja klar, wir sind Lederexperten, man erwartet von uns coole Lederhandschuhe, wir hatten nie welche. Und das hat dazu geführt, dass wir tatsächlich vor 2 Jahren im Weihnachtsgeschäft das erste Mal Damen und Herren Lederhandschuhe angeboten haben. Tun wir bis heute, verkaufen sich prima und wäre nie passiert, hätten wir das nicht in den Daten des Webshops gesehen. Ja, das heißt, wir versuchen da relativ viel mitzunehmen und entscheiden uns natürlich auch, wenn es um das Thema Produktion geht, was sehen wir an den Verkäufen? Was sehen wir an den Klicks? Wo können wir irgendwo unsere Theorien ableiten, was dem Kunden gefällt, was ihm nicht gefällt? Und wir nehmen auch kommunikativ natürlich alles auf. Das bedeutet, wir haben beispielsweise eine WhatsApp-Gruppe für unsere Kunden. Wir haben einen klassischen WhatsApp-Chat. Da können die Leute rein. Bekommen die Umfragen von uns, kriegen zum Teil vorab Zugang zu irgendwelchen Angeboten, dürfen einen Tag früher drauf oder kriegen exklusive Angebote, die nur für WhatsApp-Kunden sind. Und im Gegenzug holen wir uns sehr viel Feedback auch zu Kollektionen, die erst noch kommen. Ja, wo wir dann mal Bilder posten und sagen, hey, das wird das Produkt. 5 Farben stehen zur Auswahl. Wir wollen aber nur 3 produzieren. Und dann sammeln wir hunderte von Klicks und sagen, okay, welche 3 Farben produzieren wir anhand des tatsächlichen Bedarfs des Endkunden, unabhängig von unserem Geschmack. Und ich glaube, das ist etwas, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte, im Eigeninteresse auch, klar.
Das sind schon 2 wahnsinnig gute Beispiele. Einmal diese Analyse der Suche und dann so im direkten Austausch gehen, wie zum Beispiel über die WhatsApp-Gruppe. Gibt es noch weitere Tools, die du gerne nutzt oder wo du sagst, da kann man als E-Commercer so tolle Insights sammeln und viele nutzen das gar nicht?
Absolut. Und ich glaube, es kommt natürlich immer ein bisschen aufs Geschäftsmodell an. Ich bin immer sehr vorsichtig damit zu sagen, das ist ein Best Practice, weil am Ende sind wir so dediziert in unserem Thema, dass vieles, was für uns Sinn ergibt, für andere keinen Sinn ergibt und vice versa. Aber klar, am Ende des Tages, unabhängig davon, von welcher Technologie oder welchem Tool ich rede, glaube ich, steht alles im Zeichen der Kommunikation. Wenn ich einen Weg finde, mit meinem Endkonsumenten zu kommunizieren und seinen tatsächlichen Need, seine Wünsche, seinen Bedarf irgendwo zu verstehen und auch zu quantifizieren, ja, also nicht 5 Leute befragen, sondern mal 50.000 Leute befragen, dann kann ich für mich super, super, super viel ableiten und das in jedem Teilbereich. Das also bei uns gilt das Gleiche zum Beispiel für das Thema Retouren. Ja, warum kriegen wir denn Retouren? Was war der Grund? Was haben wir nicht gut gemacht? Ist das ein Qualitätsthema bei einer spezifischen Kollektion oder Charge oder ist das vielleicht ein Content-Thema? Also war für uns auch ein Learning aus dem letzten Jahr. Wir haben von einer Tasche in einer ganz spezifischen Farbe super viel Retoure bekommen. Haben uns gefragt, woran das liegt und haben uns dann die Tasche angeguckt, haben uns die Bilder im Webshop angeguckt, haben das Feedback der Kunden reingeholt und haben gemerkt, hey, auf dem Bildschirm kommt die Farbe anders drüber, die Erwartungshaltung war eine andere. Und das war für uns dann Learning, warum wir auch noch mehr Geld in ein Fotostudio investiert haben, in besseres Licht und so weiter. Auch das ist ja Feedback, was ich erstmal nutze und nicht zwingend in ein anderes Produkt rübergebe, sondern im Teilbereich Content Production. Und deswegen wäre mein Tipp an alle, Leute, redet mit dem Kunden, weil am Ende weiß dein Kunde besser, was er will, als du das weißt. Wir denken zwar immer, wir wissen das, am Ende wissen wir aber nur einen Bruchteil, weil der Endkunde verändert sich, der Endkunde bewegt sich, der Markt verändert sich, deine Konkurrenz verändert sich. Es ist unmöglich, all das tagesaktuell im Kopf zu haben, aber dein Konsument weiß das. Und häufig kann er dir vielleicht nicht mal klar sagen, warum das so ist. Er kann dir aber sein Gefühl mitgeben und definitiv klar machen, dass er etwas will. Und wenn du das hast, bist du einfach schon 5 Schritte weiter als deine Konkurrenz, die es nicht macht.
Richtig, richtig spannend. Sehr, sehr cool. Vielen Dank. Habt ihr immer einigermaßen kurze Lieferzeiten oder könnte man eigentlich auch sagen, wir haben jetzt Sommer, das sind unsere 5 Produktideen für Weihnachten? Und im Grunde könnt ihr dann abstimmen lassen oder Vorbestellungen akzeptieren und sagt, im Grunde brauchen wir dann nur das zu produzieren, wofür auch genügend verkauft wird. Also kann man mit solchen Sachen auch spielen oder passt das in eurer Branche nicht so gut?
Ich bin da ein bisschen geteilter Meinung, weil theoretisch passt das in unsere Branche gar nicht. Ich möchte es aber trotzdem zu gewissen Aspekten ausprobieren, wie beispielsweise zu so einem Projekten wie einem Gaming-Rucksack, wo du sagen kannst, okay, wir machen erst einen Batch und der zweite Batch läuft dann über Vorbestellung. Ja, über sowas kann man natürlich nachdenken oder über Limited Editions. Was aber deine Standardprodukte angeht, sage ich jetzt mal, ob das eine Never-Out-of-Stock-Kollektion ist oder auch mal saisonale Farben. Wir haben 2 Hauptseasons logischerweise, Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter in unserer Branche. Wir sind bei all diesen Produkten Next Day Delivery, wenn du bis 12 bestellst. Und das ist für uns auch ein Serviceversprechen. Also alles, was bis 12 reinkommt, wird am gleichen Tag versendet, geht nur über DHL. Da sparen wir auch nicht, dass wir den günstigsten Carrier auswählen oder so. Da ist die Experience des Kunden wichtiger als die 1,20 € Ersparnis pro Paket. Und das ist für uns auch so ein Versprechen, ja, bestell heute bis 12, du hast das morgen und wenn du halt heute Abend bestellst, hast du es halt übermorgen. Aber es geht eigentlich immer am nächsten Tag raus.
Gibt es Handelspartner, die sagen, das finden wir ganz schön doof, dass ihr das so macht?
Klar, natürlich. Und das gehört auch dazu und das ist auch cool. Also ich bin damit absolut, nein, wirklich, ich finde das total fair. Weil am Ende des Tages, klar, jetzt hast wir haben Handelspartner, mit denen arbeiten wir seit 3 Generationen. Ja, das heißt, du hast heute eine Geschäftsbeziehung mit dem Enkel, der praktisch mit dem Opa meiner Inhaberin irgendwie das erste Geschäft gemacht hat und vollkommen fair. Und jetzt hast du 50, 60 Jahre nur an ihn verkauft und natürlich kann der jetzt sagen, hey, ihr stellt euch selbst in Konkurrenz zu mir. Das hast du und das ist okay. Und ich glaube, das ist ein kommunikatives Thema, die abzuholen. Denn in meiner Erfahrung hast du eigentlich nur 2 Typen in diesem Segment. Du hast die sind radikal dagegen und die fordern, mach deinen Webshop zu und das ist alles doof und wie kannst du nur? Die werde ich nicht mehr missionieren können. Das ist fein, ja, damit lebe ich, die Kritik nehme ich an. Am Ende bin ich aber verantwortlich für mein Geschäft oder für unsere Brand, ja, wir sind verantwortlich für die Leute, die wir ernähren, die Butter morgens auf dem Brot brauchen, für die tragen wir die Verantwortung. Und deswegen machen wir es logischerweise trotzdem. Das hat auch keinen Konkurrenzgedanken bei uns. Im Gegenteil, ich komme vielleicht gleich noch zu den Vorteilen. Und auf der anderen Seite hast du die finden das geil, weil die haben verstanden, ey, warte mal, ich partizipiere am Ad-Spend von denen. Wenn die Brand eine Strahlkraft hat, kaufen Leute mehr bei mir ein. Deren Webshop ist vielleicht mein Testmarkt. Also ich habe durchaus Fachhändler, die haben gar keinen eigenen Digitalauftritt, haben aber 5 bis 10 Filialen, die rufen mich an und fragen, welche Farbe verkauft sich gerade, wir wollen nachordern. Und damit die einfach auch mit ihrem Kapital sauber umgehen und halt nicht 20 von der Farbe, die einfach im Laden bleibt, kaufen, sondern vielleicht nur 3 oder 4 und dafür aber 10 von der anderen Farbe, die sich gut verkauft, da holen die Infos von mir und von meinem Webshop. Und ich bin da super offen. Ich kann jeder Fachhändler anrufen. Meine Zahlen sind immer da. Ich laufe mit denen durch den Webshop bei einem Screensharing und zeige denen, was sich verkauft und was geklickt wird. Ich habe damit keinen Bauchweh, weil am Ende ist es mir egal, wo unser Kunde kauft. Ich habe keinen Konkurrenzgedanken. Der Fachhandel hat uns groß gemacht. Wir werden immer den Fachhandel beliefern. Aber ich habe heute Daten, die der Fachhandel vielleicht nicht hat. Und deswegen möchte ich da offen sein, das ist immer eine gewisse Kooperation. Wir versuchen sogar ganz bewusst, die Kunden in den Fachhandel zu bringen. Das heißt, wir haben eine Postleitzahlensuche bei uns. Wir machen Content mit den guten Fachhändlern. Besuch die. Wo kannst du in dieser Stadt schön essen gehen? Hast du vielleicht einen Wochenendtrip oder einen Städtetrip vor? Da würden wir dir empfehlen, geh da und dahin. Denn ich wiederhole mich da, am Ende ist mir egal, wo mein Kunde kauft. Ich möchte, dass er eine gute Experience hat. Und der Fachhändler kann eine Sache, die kann ich im Shop nicht abbilden. Der kann ziemlich geil beraten. Und das versuche ich natürlich auch zu pushen. So, und wenn der Fachhändler verkauft, ist er glücklich. Ich bin's aber auch. Und wenn mein Kunde eine geile Experience mit dem Produkt hat und das nächste Mal woanders kauft, vielleicht kauft er auch mal auf Amazon oder Otto, ja, das kann ja passieren, ist es doch vollkommen fein. Am Ende will ich, dass der Kunde zufrieden ist. Und ich glaube, das erreichst du über Kommunikation und gute Partnerschaft.
Was sind Kennzahlen, auf die du guckst?
Ach, da rennst du bei mir echt offene Türen ein. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du mitbringst, aber ich bin Nerd und ITler. Ne? Also,
stell dir vor, wir sind auf der Titanic, sie geht unter und du hast nur die Möglichkeit, deine wichtigsten Kennzahlen mit uns zu teilen.
Ja, gut. Klassisch aus der E-Com-Sicht wirst du natürlich auf die Klassiker gucken. Du wirst irgendwie auf eine Verweildauer gucken, du guckst auf eine Conversion Rate, du guckst auf einen durchschnittlichen Warenkorb und auf eine Absprungrate. Ja? Klar, das alles super schön und gut, aber ich bin tatsächlich großer Freund davon, viel, viel, viel tiefer zu graben. Das heißt, ich verbringe auch wirklich manchmal Tage damit Data Crawling zu machen. Also ich gucke mir gerne einzelne Anzeigen an, wie performen die. Ich gucke mir gerne Customer Journeys an mit jedem Klick, wo er kam, der, wo hat er sich bewegt, warum springt er mir irgendwo ab. Was kann ich dann wirklich im Detail auf dieser einen Landingpage verbessern? Also ich möchte gerne wirklich tief reingehen, weil ich glaube, auf so einer super hohen Flughöhe ist es halt Manager-Gebrabbel. Und am Ende, bin ich CDO, aber ich bin immer noch gelernter Informatiker und ich mag Details. Und ich als Endkonsument, ich kaufe doch selbst ein, du kaufst selbst ein, du gehst in Shops und du weißt instinktiv, was du cool findest und was nicht. Und ich verstehe es als meine Aufgabe, einen so coolen Shop hinzustellen, eine so gute Experience zu machen, dass sich jeder wohlfühlt. Und da reichen dir 4, 5 Haupt-KPIs über hunderttausende User einfach nicht. Da musst du tiefer reingehen. Und deswegen, ja, guckt euch die Hauptzahlen an, versteht, was der Kunde gut findet und was nicht und wo ihr optimieren könnt. Aber wenn du es wirklich verstehen willst, musst du viel tiefer rein. Und ich kann damit Zeit verbringen. Ich habe daran Spaß. Also ich gucke mir auch Clarity-Videos an von hunderten Sessions, einfach um zu verstehen, okay, ich habe hier ein Produkt, das performt irgendwie schlecht, das hat die Visits, das hat aber eine niedrigere Conversion und sobald ich eine statistische Relevanz habe, gucke ich mir echt Videos an und wenn ich dann merke, wie bewegt sich der Kunde und haben die immer wieder den gleichen Exit, dann leite ich daraus eine These ab und teste sie ab. Ja, und das ist eigentlich so der Punkt, wo ich ganz gerne reingehe und abtauche und das kriegst du mit KPIs gar nicht deklariert.
Ab welcher Visit-Menge sagst du, das reicht dir, um Hypothesen zu entwickeln?
10.000. Ab 10.000 Usern macht's Spaß.
Das klingt mir alles ein bisschen zu optimistisch, Arthur, bin ich ganz ehrlich. Es klingt irgendwie alles toll und funktioniert und rangehen und AB-Test und dann wird das bessere live gegangen und so weiter. Kannst du für uns vielleicht auch mal in deine Rückschlagskiste greifen und sagen, was vielleicht auch Projekte waren, wo ihr euch viel versprochen habt, die leider überhaupt nicht so funktioniert haben und wie du dann damit umgehst?
Massig. Und ganz ehrlich, wäre ja auch Quatsch, wenn ich dir erzähle, wir springen auf Einhörnern durch die Feenlandschaft und tanzen und singen Kumbaya. Nein, wir arbeiten in der IT, wir haben super viele Rückschläge in verschiedenen Systemen. Wir hatten gerade, Fun Fact, wirklich vorgestern, wir hatten Stromausfall in der ganzen Stadt. So, die Systeme sind runter, die Systeme fahren hoch, unser Notstromaggregat hat gegriffen, erneuter Stromausfall. Was ist passiert? Irgendeine Company hat rumgemacht am Schrank, musste Kabel trennen, deren Dieselgenerator ist ausgefallen. Wir hatten 3 Stromausfälle innerhalb von 24 Stunden. Was hat es zur Folge gehabt? Dein Notstromaggregat ist runtergefahren, weil es sich nicht mehr aufladen konnte, der Akku konnte sich nicht mehr aufladen. Ja, und dann stehen wir vor unserem Serverschrank. Wir haben tatsächlich einen Serverschrank mit mehreren Servern drin. Und dann war klar, okay, wenn das nochmal passiert, kann es sein, dass uns die Platten durchbrennen, und zwar physikalisch brennen, gehen wir das Risiko und fahren nochmal hoch. Wir haben uns dagegen entschieden, mir war das Risiko zu groß, hat aber bedeutet, dass wir tatsächlich für irgendwie 8 Stunden nicht verkaufsfähig waren. Vollkatastrophe, Vollkatastrophe, ja, und davon kann ich dir 100 Lieder erzählen, wenn plötzlich Lieferscheine nicht gedruckt werden, wenn plötzlich ein ERP-Update dazu führt, dass deine Schnittstelle an DHL nicht mehr funktioniert, wenn, keine Ahnung, der Shop down ist, weil irgendein blödes Add-on sich geupdatet hat. Du hast jeden Tag Fuck-Ups. Und wer was anderes sagt, lügt. Das kaufe ich keinem ab. Es ist aber, it's part of the game. Du musst schlicht und ergreifend dich immer darauf vorbereiten, du arbeitest mit Technologie und Technologie ist nicht perfekt und sie wird es niemals sein. Du kannst versuchen, Risiko zu minimieren. Du kannst versuchen, irgendwie dich so hinzustellen, dass du möglichst Ausfallsysteme hast, aber du wirst das nie ganz hinbekommen. Und glaub mir, ich habe in den letzten 20 Jahren und insbesondere in den letzten 2 Jahren schlaflose Nächte gehabt, Telefonate um Mitternacht, Angstschweiß zwischendurch, panische Telefonate mit Kunden, Zulieferern von bitte, bitte über ich kündige den Vertrag und rufe meinen Anwalt an, ihr habt eine Schadensersatzforderung, ist alles dabei und das gehört dazu und ich glaube, so geht's jedem, deswegen, ja, das ist ein eigenes Buch und da reicht heute die Zeit nicht, gib mir nochmal 4 Stunden Interview und ich werde jetzt die aufarbeiten und dann hast du 10% davon gehört, es ist einfach Teil davon, ja.
Schlaflose Nächte und Schweiß, wenn das Telefon klingelt, kenne ich nur, wenn meine Mutter anruft, aber kann ich mir sozusagen im beruflichen Kontext, kann ich mir auch vorstellen. Hattest du auch, also das waren jetzt sozusagen die typischen IRL in Real Life Beispiele, da habe ich eine Nachfrage noch. Wenn so 8 Stunden ihr nicht verkaufsfähig seid, habt ihr das Gefühl, der Umsatz ist weg, der kommt auch nicht wieder? Oder ist ein Teil davon, die sagen, oh, jetzt sind sie wieder live, jetzt kann ich endlich das nachkaufen, was ich vor 4 Stunden kaufen wollte?
Nein, tatsächlich, wir sind im Zweifel weiterhin verkaufsfähig, weil der Endkunde merkt davon erstmal nicht viel. Das heißt, wir haben die Systeme so redundant und auf verschiedenen Servern oder zum Teil auch in der Cloud gebaut, dass der Endkunde trotzdem bestellen kann. Der sieht nicht, dass nichts passiert, aber seine Order bleibt halt irgendwo hängen.
Ah, okay.
Und kommt halt 8 Stunden lang nicht in unser System. Und solange die nicht ins System kommt, ist der Umsatz nicht da. Natürlich kommt sie dann am nächsten Tag unter Umständen. Ja, aber was mache ich mit dem, der gerade versucht hat anzurufen, den ich nicht bedienen konnte? Ja. Was mache ich mit dem, der irgendwie eine Mail geschickt hat, und es war zeitkritisch, das Ding muss heute noch raus. Die gehen mir natürlich verloren, vor allem im Fachhandel. Ja, aber wir versuchen es für den Endkunden so aufzubauen, dass er davon möglichst wenig merkt.
Da ist ganz viel dabei in deinen Antworten. Wir sind jetzt auch schon irgendwie eine ganze Zeit am Quatschen. Nicht jeder kann so einen Arthur Wagner zu Hause haben. Wahrscheinlich bist du
Gott sei Dank nicht.
Dummerweise auch noch Einzelkind oder sowas, wer weiß es. Aber was sind so, als Berater könntest du jetzt nochmal so eine Top-5-Liste machen von Dingen, wo du sagst, das haben wir bei unserem Unternehmen sozusagen angegangen und könnte ich für fast jedes Unternehmen zumindest mal empfehlen, dass ihr das bei euch mal prüft, ob ihr da reingeguckt habt oder ob das bei euch auch schon so klappt. Das wäre ein toller Abschluss nochmal.
Hundertprozentig. Gott sei Dank war ich auch jahrelang Berater und habe genau das gemacht. Ganz ehrlich, eines der wichtigsten Learnings für mich, und das war auch eine der ersten Sachen, die ich als CTO bei Braun Büffel gemacht habe, hey, schonungslose Analyse. Damit steht und fällt alles. Ich habe so viele Unternehmen gesehen oder auch jetzt in meinem Netzwerk oder auf Events, wenn ich mit Leuten rede, wie viele gar keinen Plan haben, was bei ihnen passiert.
Planlos.
Wahnsinn. Das ist zum Teil wirklich erschreckend. Ja? Und wenn du dich dann mal hinstellst und sagst, naja, aber wie ist denn jetzt der Prozess tatsächlich und ist der so richtig, dann gibt's so diesen Satz, no joke, Tag 1, Arthur Wagner, Braun Büffel, ich habe mir alle Teamleiter, alle Bereichsleiter, alle zusammengeholt und habe gesagt, okay, es gibt so 2 Sätze, die will ich hier niemals hören, weil ab dann haben wir Ärger. Ansonsten kommen wir super klar, aber ab dann haben wir Ärger. Satz Nummer 1 ist, haben wir schon immer so gemacht, Satz Nummer 2 ist, haben wir noch nie so gemacht. Und das ist tödlich für jedes Unternehmen und ich erschrecke immer wieder, wie häufig das aber einfach akzeptiert wird. Ja, warum ist das so? Ja, das haben wir doch immer schon so gemacht. Okay, cool. Ja, wir haben auch schon immer Faxe verschickt und früher sind wir auf Pferden geritten. Sorry, ist einfach kein Argument. Das heißt wirklich, der allererste Schritt ist, analysiere hart. Und ich habe damit meine ersten Wochen verbracht. Ich bin in jede Abteilung rein. Ich habe mir jeden Handgriff zeigen lassen. Ich habe jeden Handgriff hinterfragt. Ja, nervst du die Leute damit? Ja. Findest du dabei raus, dass du 40% effizienter sein kannst? Ja. Merken die Leute plötzlich hinterher, wenn du effizienter bist, dass ihr Leben geiler geworden ist? Ja. Also du hast ganz viele Zweifler, die am Anfang sagen, warum tun wir das? Und hinterher sagen sie, das habe ich doch immer schon gesagt. Das ist menschliche Psychologie und das ist cool. Tut das, macht das, seid penibel, hinterfragt Systeme, hinterfragt Handgriffe, hinterfragt Prozesse und hinterfragt vielleicht auch mal das ein oder andere Ego. Ja, weil Ego ist häufig auch so ein Blocker. Das ist so Step 1. Step 2, den ich absolut sehe, ist, was will denn eigentlich euer Kunde? Auch das fehlt ja häufig in der Gesamtbetrachtung. Ja, wir haben unsere Digitalisierung ausgelegt darauf, für den Kunden da zu sein. Viele machen das vice versa. Viele sagen, ich brauche Systeme, weil meine Prozesse so funktionieren. Nein, du passt Prozesse an, damit dein Kunde funktioniert und die Systeme sollen die Prozesse stützen, nicht andersherum. Das halte ich für super wichtig. Und wenn ihr dabei an einen Punkt kommt, wo ihr merkt, ups, ich bin falsch in den Prozessen, ja, Prozess oder Systeme kosten Geld, Einführungen kosten Geld, hat keiner Bock, du bist masochistisch veranlagt, wenn du ERP-Systeme einführst, das tue ich gerade. Ja, aber es ist halt notwendig und am Ende kannst du auf Sachen warten, du kannst aber auch so lange warten und während dieser Wartezeit erzählen, wie blöd der Markt ist und wie schlecht die Wirtschaftslage ist und irgendwann wunderst du dich, warum du Anteile im Markt verlierst. Ja. Der Kuchen wird nicht kleiner, es essen nur weniger mit. Das ist so meine Sicht der Dinge. Ja. Halte ich für einen super wichtigen Punkt. Ja, und last but not least, ich habe gerade schon ein bisschen über Ego gesprochen, da geht es aber auch um Know-how für mein Verständnis. Jeder Unternehmer und jedes Unternehmen hat so ein paar Perlen im Geschäft. Ja, das sind Menschen, die wissen richtig gut, was sie tun. Und die wissen es wahrscheinlich sogar besser als du, weil du kannst nicht alles wissen. Ich bin kein Feintechner. Ich habe nie in meinem Leben mit Leder gearbeitet. Ich gehe trotzdem hin und versuche zu lernen und frage mich, warum tun wir das denn so und warum ist das cool? Warum ist das eine Qualität, die andere nicht bringen? Und dann lernst du ganz kleine, feine Details von Menschen, die machen halt seit 30 Jahren nichts anderes. Die haben mit Digitalisierung gar nichts am Hut. Die werden auch hinterher keinen Rechner bedienen. Ich kann jetzt Systeme ändern, wie ich will. Ich habe Menschen in meiner Produktion, die brauchen keinen Computer. Die werden nie einen sehen in ihrem Berufsleben. Aber ich kann super viel von denen lernen für ganz viele hinterliegende Prozesse, sei es Content, sei es Verbesserung, sei es Geschwindigkeit, sei es Ansprache an den Kunden, sei es Qualitätsversprechen. Redet mit den Leuten, lasst euch abholen, denn Silo-Denken ist der Tod und sorry, ich behaupte, 90% aller Unternehmen da draußen, wahrscheinlich 95%, hast du ein hartes Silo-Denken. Die IT macht IT, das Marketing macht Marketing, der Vertrieb macht Vertrieb, die Produktion macht Produktion und keiner redet untereinander. Kommunikation ist King. So, und das kann ich eigentlich nur jedem mitgeben. Tut das, redet mit Leuten aus eurer Branche. Habt kein Konkurrenzdenken. Ich rede mit super vielen Konkurrenten von uns super gerne. Ja, ich treffe mich mit denen auf irgendwelchen Events und quatsch mit denen. Hey, was beschäftigt euch? Wo seid ihr denn? Natürlich müssen wir uns nicht Kunden hin und her schieben. Natürlich ist es ein Marktbegleiter. Hey, aber der hat vielleicht Schwierigkeiten, die habe ich in einem Jahr. Und ich habe vielleicht Schwierigkeiten gehabt, die hat er jetzt gerade. Und am Ende glaube ich immer noch an Karma und daran auch ein guter Mensch zu sein und nicht nur Unternehmer zu sein. Alles kommt im Leben zurück. Und redet, versucht Gutes zu tun, versucht zu verstehen und versteht, dass ihr ein ganz, 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 ganz kleines Zahnrädchen seid, das noch viel weniger weiß, wie viele Zahnrädchen es auf der Welt gibt. Und dann kriegt man Sachen, glaube ich, ganz gut hin, wenn man sich dessen einigermaßen bewusst ist.
Ich glaube, in deiner Antwort war alles drin, was man so hören muss. Harte Fakten bis hin zu Karma. Mehr fällt mir dazu jetzt auch nicht ein, was ich noch nachfragen könnte. Gibt es ein Thema, was wichtig ist, was ich vergessen habe anzusprechen?
Von meiner Seite aus nicht. Ich danke dir auf jeden Fall für die offenen Fragen und das Gehör. Das hat echt Spaß gemacht und ich hoffe, der ein oder andere Zuhörer konnte sich was mitnehmen.
Vielen Dank, Arthur, für das Feedback. Das freut mich natürlich sehr. Und ich glaube, die Leute, die hier zuhören, die fanden die Folge auch sehr, sehr spannend. Sonst hätten sie ja diese Verabschiedung gar nicht mehr mitbekommen oder gar nicht mehr mitgehört. Und also ich hatte, als ich das Thema hörte und mich so ein bisschen reingedacht habe, hatte ich schon ein gutes Bauchgefühl. Und du hast auf jeden Fall sozusagen overdelivered. Von meiner Seite auch vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Und ich werde jetzt nach dem Podcast mal die Braunbüffel-Webseite angucken und mal in mich hineinhorchen, welches eurer Produkte irgendwie für mich gut passt. Ich bin jemand, der sozusagen das kleinstmögliche Portemonnaie hat. Und wenn ihr sowas auch im Angebot habt, glaube ich, dann habe ich jetzt gerade eine hohe Versuchung, mich da mal genau umzuschauen. Insofern vielen, vielen Dank und dir alles, alles Gute weiterhin.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ebenso, ich freue mich.
Euch zu Hause, lieben Dank fürs Zuhören. Ich empfehle euch natürlich jetzt auf den Abonnieren-Button zu drücken, andere Folgen zu hören und falls ihr mir etwas Gutes tun wollt, eine positive Bewertung für den Podcast zu hinterlassen, denn das ist für den Algorithmus wahnsinnig gut und hilft, dass andere Leute auch diese Folge oder diesen Podcast finden. Ich würde sagen, kommt ganz toll durch die Woche und ganz liebe digitale Grüße von
Arthur Wagner
und Christoph Bursek. Macht's gut, bis bald, ciao.
Danke, ciao.